Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Corrie ten Boom war eine absolut außergewöhnliche Persönlichkeit. Geboren ist sie als Cornelia Arnolda Johanna ten Boom am 15. April 1892 in Amsterdam. Sie wuchs in einer Großfamilie auf und war es dadurch schon von klein auf gewohnt, ihr Leben mit vielen Leuten zu erleben. Mit vielen Menschen um sich herum, vieles abgeben zu müssen, zu dürfen und zu teilen. Ihr Vater war Uhrmacher. Und sie selber erlernte mit 1920 diesen Uhrmacherberuf und war mit 1924 so rum, die allererste Frau in den Niederlanden, die ein Uhrmacher-Diplom bekommen hat. In einer Zeit, in der es noch völlig unüblich war, dass Frauen solche Berufe erlernten, gab sie Vollgas und entwickelte sich prächtig. Neben ihrer Karriere, die sie im Beruf machte und erlebte, war sie in ihrer Kirche aktiv. Sie ließ sich extra für den Sonntagsschulgottesdienst noch ausbilden zur Religionslehrerin. Ein hochtalentierter Mensch, super intelligent und mit sehr viel Widerstandskraft ausgestattet. Als 1940 die Nazis dann die Niederlande eroberten und einnahmen, verfolgten sie die Juden und deportierten sie die Juden, um sie zu vernichten. Für Corrie ten Boom war klar, dass sie dabei nicht mitmachen konnte. Sie begann, mehrere jüdische Familien in ihrem Haus hinter einem Bretterverschlag zu verstecken. Anfangs unbemerkt, unkompliziert war es sicherlich nie, aber erfolgreich. Im Laufe der Zeit wurde es aber immer schwieriger, für so viele Personen unbemerkt Essen aufzutreiben. Das führte dazu, dass sie 1944 von einem Kollaborateur mit den Nazis verpfiffen wurde. Sie flog auf, wurde verraten und kam ins KZ Ravensbrück. Dort riskiert sie schon am Anfang, beim Eintritt in dieses Lager, ihr Leben. Sie schmuggelte eine Bibel mit hinein. Ziemlich crazy, denn sie weiß ganz genau, was auf dem Spiel steht. Sie weiß, was mit ihr geschieht, wenn man diese Bibel findet. Aber sie nimmt diese Bibel mit ins Lager und gibt dort Bibelunterricht. Sie gibt den Menschen eine Hoffnung. Sie gibt den Menschen dort, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, wieder einen Lichtblick. Sie gibt ihnen das Wort Gottes weiter. Nach dem Kriegsende gründet sie Rehabilitationszentren für die Opfer der Nazis und setzt sich für die Versöhnung zwischen Opfer und Tätern ein. Ihr Lebensthema, bis sie 1983 in Kalifornien starb, ist Vergebung. Im Eingangsclip, den wir miteinander angeguckt haben, beschreibt Corrie ten Boom ziemlich krass diesen einschneidenden Moment in ihrem Leben 1947. Ein Moment, den sie nie wieder vergessen hat. Ein Moment, der ihr Leben nochmal völlig auf den Kopf gestellt hat. Und ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, warum war das eigentlich so krass? Ich meine, diese Frau kam ja nicht unvorbereitet. Sie gab Gottesdienste. Sie hat sich ihr Leben lang mit dem Glauben beschäftigt. Sie hat sich mit Vergebung auseinandergesetzt. Sie war ein Experte auf diesem Gebiet der Vergebung. Sie hat Zentren eingerichtet, um Opfer und Täter zusammenzubringen. Und dann geschieht dieser Moment, wo sie ganz persönlich konfrontiert wird mit einem Mensch, der in die Augen schaut und fragt, vergibst du mir? Und auf einmal wird es einer Theorie eine lebensverändernde Frage. Vergibst du mir? Ich glaube, dass sie erst in diesem Moment die wirkliche Bedeutung von Vergebung verstanden hat. Vergebung ist so viel mehr, als sich zu versöhnen. Vergebung ist keine Harmonie. Vergebung ist vielleicht noch nicht einmal ein Gefühl. Vergebung ist ein Geheimnis. Vergebung ist so unendlich tief, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um dieses Wort, um diesen Prozess Vergebung wirklich verstehen zu können. Vater im Himmel, und ich bete, dass wir jetzt in dieser Zeit, die wir miteinander haben, von dir angesprochen werden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns diese Dimension von Vergebung in unser Herz hineingibst, damit wir verstehen können, was von dir kommt. In Jesu Namen. Amen. Vergebung ist keine Option für uns. Gott verlangt sie. Er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Zugegeben, das ist jetzt nicht so eine Bibelstelle, die wir so ganz geschmeidig mal eben zitieren, oder? Die man mal so eben raushaut, so Smalltalk, vielleicht auch Deep Talk. Wir reden gar nicht drüber. Das kann er ja nicht so gemeint haben. Das lässt doch bestimmt Interpretationsspielraum. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Gut, ich habe mir natürlich die Mühe gemacht. Ja, man schaut ja dann mal so ein bisschen Elberfelder Übersetzung. Könnte ja auch ganz anders übersetzt worden sein. Nein, es ist wirklich eine Forderung. Gott sagt, hey, du vergeben, ich vergeben. Du nicht vergeben, ich nicht vergeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit, mit diesem Bibelvers. In meinem Leben hat der schon für ganz schön viel Druck gesorgt. Mir macht dieser Bibelvers manchmal sogar richtig ein bisschen Angst. Weil ich merke, hey, das mit dem Ich vergeben, das ist ja irgendwie gar nicht so einfach, oder? Und wir spüren, irgendwie haben wir doch alle damit so ein Thema, ein Problem. Und wenn ich ehrlich bin, dann führt dieser Bibelvers zu einem Phänomen, das auch in meinem Leben immer wieder greift. Vergebung wird eine Floskel. Wir sprechen es aus. So als ordentlicher Christ tut man das, ja? Jemand baut so richtig Scheiße, das Erste, was wir machen, ich vergebe dir. Und wir sind so schnell dabei. Und das ist auch irgendwie gut, ja. Wir sollen schnell sein beim Vergeben. Das ist schon irgendwie okay. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist es nur ganz, ganz persönlich mein Thema. Aber ich merke, ich spreche das schnell aus, aber da drin in meinem Herz bleibt irgendwie ein Klumpen. Irgendwie löst sich das nicht so schnell auf. Irgendwie fühlt sich das dann nicht so nach Freiheit an. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir viel zu oft nicht nachdenken, was Vergebung eigentlich bedeutet. Ich möchte euch das heute ein bisschen veranschaulichen, weil ich glaube, es ist echt ein schwieriger Begriff. Wir Menschen, wir haben ja Symbole für alles Mögliche, ja? Und ein Symbol für Besitz, für Wert, für Eigentum ist ja Geld. Das haben wir zum Symbol für so ziemlich alles auf dieser Welt gemacht. Ja? Besitz, Eigentum, Macht und so, da steckt alles in Geld drin. Und wir können mit Geld das ausdrücken, was uns gehört. Und da sammeln wir uns irgendwie sowas an im Leben. So einen schönen Haufen. Ja gut, deiner ist kleiner vermutlich, aber das ist so mein Haufen. Relativ gut. Besitz. Jetzt ist es so, wenn im Leben von uns irgendjemand etwas angetan wird. Das heißt, irgendjemand tut dir was, ganz aktiv, ja. An deiner Gesundheit nimmst du Schaden oder er raubt dir etwas von deinem Besitz oder er raubt dir deine Aufmerksamkeit, er raubt dir psychisch etwas. Dann haben wir einen ziemlich genialen Ausdruck in der deutschen Sprache dafür. Wir sagen, derjenige macht sich schuldig. Und das ist ganz bildhaft zu verstehen. Jemand kommt in dein Leben und der schnappt sich so eine Münze. Besitz, Gesundheit, Ehre, Ruhm, Anerkennung. Der nimmt diese Münze und steckt sie sich ein. Und damit wird er schuldig an dir, denn er nimmt etwas weg, was dir gehört. Er macht sich schuldig. So, jetzt gibt's ganz verschiedene Szenarien, die wir alle schon mehr oder weniger so erlebt haben. Möglicherweise kommt der Täter zu dir zurück. Der kommt zu dir hin und sagt, so wie der Friede das vorhin beschrieben hat, ja, hey, weißt du was, ich habe dir was geklaut, vergibst du mir bitte? Und er gibt uns das wieder. Und wisst ihr was, die Bibel geht mit den Situationen super easy um. Schon im Alten Testament finden wir genau diesen Fall. Jemand kommt und bringt dir das wieder, was er dir schuldig geworden ist. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Vergiss es einfach. Sag okay und vergiss es. Schwamm drüber. Du hast wieder zurückbekommen, was dir gehört. Bild dir bitte nicht so arg viel drauf ein. Denn, und das finde ich so schön, im 3. Mose zu lesen, die Bibel sagt, denke bitte daran, wie oft du jemandem was schuldest. Ruf dir das so ab und zu mal in Erinnerung. Wie oft hast du schon etwas weggenommen? Und wenn du wieder hingehst und bringst ihm das, ihr seid quitt. Und wisst ihr was, schon das fällt uns doch brutal schwer, oder? Also wir, ich, ihr nicht, aber ich brauche das dann in so Situationen. Ich erzähle das gerne allen dann. Weil ich möchte schon, dass ihr alle wisst, wie vergebungsbereit ich bin und wie böse derjenige war. Aber okay, wir kriegen es irgendwie hin. Ich habe das ja wieder. Jetzt gibt es aber andere Fälle. Wir wurden bestohlen, jemand ist schuldig geworden an uns und wir bekommen es nicht zurück. Noch blöder, derjenige kommt und entschuldigt sich bei uns, bringt aber die Kohle nicht wieder. Ganz blöd. Ganz blöde Situation. Klar vergeben wir. Hey Bruder. Aber die Kohle will ich trotzdem sehen. Und hier geht Gott her und sagt, weißt du was, ich erkläre dir das mit Vergebung mal. Vergebung ist ein bisschen was Spezielles. Der erste Schritt zur Vergebung ist, dass du den Anspruch auf das, was du verloren hast, abgibst. Unsere ganz normale Reaktion, völlig natürlich. Jemand klaut uns was, wir wollen es wiederhaben. Das ist ja unser gutes Recht. Und das stimmt, das ist wirklich unser Recht. Es hat uns ja gehört. Wir wollen es wiederhaben. Und Gott sagt jetzt, der erste Schritt von Vergebung heißt, gib diesen Anspruch weg, sodass nicht mehr du dafür sorgen musst, dass es zurückkommt. Und das finden wir beschrieben im Römerbrief 12, Vers 19. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Wie bitte? Verschafft euch nicht selbst Recht. Oh. Hey, aber wenn der doch meine Kohle behält. Verschafft euch nicht selbst Recht. Nein, du brauchst nicht hinterherjagen. Nein, du brauchst nicht dafür sorgen, dass alle wissen, dass dir noch was fehlt. Nein, du musst ihn nicht an den Pranger stellen. Nein, du musst es nicht aus ihm herauspressen. Verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. So, Vergebung heißt, ich trete meinen Anspruch ab an Gott. Ich sage, weißt du was, Gott, ich vergebe demjenigen, nicht nur bla bla, sondern ich verzichte auch darauf, einzufordern, was mir gehört. Und wisst ihr, das Thema hat mich so krass beschäftigt diese Woche. Es ging mir so stark unter die Haut. Weil ich habe vor einigen Jahren mal eine Entscheidung getroffen. Ich habe diesen Bibelvers gelesen, wem ihr vergebt und dann vergebe ich euch und wenn nicht, dann ich auch nicht und so. Und dann habe ich für mich entschieden, hey, Vergebung ist für mich nie wieder ein Thema. Ich vergebe jedem. Punkt, aus, Ende. Keine Diskussion. Ich vergebe jedem. Und das mache ich wirklich. Aber wisst ihr was? Es gibt ein paar wenige Punkte in meinem Leben, die haben sich in den letzten Jahren massiv aufgebaut. Die haben mir Probleme gemacht. Die trug ich wie ein Kloß in mir rum. aber ich hatte vergeben. Und ich wusste, dass ich vergeben habe. Und trotzdem ging es mir nicht gut. Ich schildere euch mal ein Gebet, das ich spreche. Ihr seid anders, ich weiß es. Ich gehe in den Weinberg und sage, hey Gott, ich vergebe dem und dem, was er in meinem Leben mir angetan hat. Aber weißt du was, Gott? Das macht's nicht besser. Ich fühle mich trotzdem scheiße. Und weißt du was? Ich finde es auch völlig daneben, dass mein Ruf schlecht geworden ist, weil der sich nicht benehmen kann. Aber ich habe Römerbrief gelesen. Gott, ich trete das jetzt ab an dich. Ich werde nichts mehr tun, um meinen Ruf wiederherzustellen. Ich werde nichts mehr tun, damit das wieder in Ordnung kommt. Habt ihr soweit? Könnt ihr euch vorstellen? Genau, jetzt kommt das Aber in meinem Leben. Aber Gott, von dir verlange ich Wiedergutmachung. Du bist doch der Gott, der versprochen hat, Rache zu üben. Du bist doch der Gott, der gesagt hat, ich werde dir alles das wiedergeben. Ich werde wiedergutmachen. So, jetzt bist du dran. Und wisst ihr, wie man das nennt? Nein, nicht Vergebung. Sowas nennt man Inkasso. Ja, im Geschäftsleben gibt es das Russen-Inkasso. Nein, ich habe nichts gegen Russen. Das nennt man einfach so. Man gibt das, was einem zusteht, jemand anderen ab und der holt es für einen. Das ist Inkasso. Und ich bin ein Inkasso-Christ. Ich sage, Gott, ich gebe dir meine Ansprüche, aber ich möchte, dass du es eintreibst. Und ganz nebenbei, ja, das ist mein Geldbeutel, da möchte ich es wieder sehen. Weil da gehört es hin. So weit, so gut. Ich habe diese Woche darüber nachgedacht. Dieses Jahr, dieses ganze Predigtjahr, diese ganze Themenreihen alle stehen dieses Jahr unter dem Motto Like Jesus. Und ich habe letzte Woche bei der Predigt gesagt, Role Models, das einzig echte Vorbild in meinem Leben, wirkliche Vorbild, ist Jesus Christus selber. Und das ist manchmal super unangenehm. Weil ich bin diese Woche hergegangen und ich habe gesagt, Gott, so weit habe ich Vergebung jetzt verstanden, aber was sagst du dazu, Jesus? Und dann kam mir ein Bibelvers in Gedanken in den Kopf, der mich ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert hat. Jesus betete am Kreuz von Golgatha, kurz bevor er starb, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe gedacht, oh shit. Da will ich gar nicht hin. Und der Heilige Geist hat mir die Augen geöffnet und hat gesagt, Mike, wir gehen jetzt Vergebung 2.0. Ich werde dir jetzt etwas beibringen über Vergebung, was dein Leben wirklich verändern wird. Es stimmt schon, ja, dir hat jemand einiges gestohlen. Und wisst ihr, in meinem Leben, in den letzten Jahren, war das nicht nur eine Münze. Mir wurde eine ganze Menge gestohlen. Und ich habe das an Gott gegeben und habe von ihm erwartet, dass er mir das zurückbringt. Und jetzt kommt Jesus in mein Leben und sagt, weißt du was, lieber Mike, Vergebung 2.0. Geh bitte zum Vater und sag ihm, vergib ihnen. Und das heißt, jetzt gut zuhören, Vater im Himmel, bitte hol du es auch nicht zurück. Ich habe gedacht, Gott, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also in meiner Bibel heißt es, du bist ein gerechter Gott. Gerecht, ja, er hat Rache geübt, sodass es wieder passt. Da heißt es, du bist gerecht, du gibst wieder zurück, du stellst wieder her, du bringst mir all das zurück, was mir angetan wurde. Du kannst Psalmen lesen von David, von vorne bis hinten, da kommt das immer und immer und immer und immer und immer wieder. So, es gibt nur ein kleines Problem, Jesus lebte nach David. Und jetzt liest du die Psalmen nochmal unter diesem Blickwinkel von Jesus, Vater, vergib ihnen. Aua. Und ich habe gemerkt, das ist völlig unmöglich. Das geht gar nicht. Corrie ten Boom sagt mal, hey, Vergebung ist nicht möglich, es sei denn, Gott schenkt sie. Und dann habe ich gesagt, Vater, wie soll das gehen? Wie kann das funktionieren? Und er hat gesagt, Mike, hör mal gut zu, es gibt einen Schlüssel für Vergebung. Wenn du den nicht begreifst, wirst du gar nichts verstehen. Und ich dachte, okay, was ist der Schlüssel? Wo kommt das her? Ich gesagt, wie jetzt? Er sagt, wo kommt das her? Ich sage, ja, wo kommt das her? Das habe ich mir erarbeitet. Das habe ich mir verdient. Das ist mein Lohn. Er sagt, das ist dein Lohn. Das hast du verdient. Ja, cool, oder? Sagt er, ja. Lass uns mal eine kurze Rechnung aufmachen. Das hast du dir verdient, das hat dir jemand gestohlen. Das hat dir jemand gestohlen, das und das. Ey komm, stimmt, du hattest es echt hart die letzten Jahre. Das wurde dir auch gestohlen. Das ist weg. Ja, gut. Komm, wir machen den Deal. Ich bring dir das zurück. Du kriegst das wieder. Yes, tschakka. Moment. Was hast du alles anderen gestohlen? Wie oft hast du in dieser Kirche Menschen die Aufmerksamkeit geklaut? Wie oft hast du einen Witz gespoilert? Okay, nicht so schlimm, gell? Wie oft hast du es versäumt, jemanden ernst zu nehmen? Wie oft hast du deinen Kindern nicht die Zeit geschenkt, die sie verdient hätten? Wie oft hast du mir die Aufmerksamkeit nicht gegeben, die ich verdient hätte? Wie oft hast du deine Frau in Gedanken schon hintergangen? Wie oft und wow, hey, mir wurde es schlecht. Und wisst ihr was, ich habe was gemerkt. Selbst wenn ich das alles hier zurückkriegen würde, ich hätte ein Riesenproblem, wenn ich zurückbezahlen sollte. Ich hätte ein massives Problem. Und Gott sagt, lieber Mike, lass uns nochmal zurück an den Anfang. Wo hast du das her? Und ich habe gesagt, hey, ich bin manchmal ein bisschen doof. Und er sagt, weißt du was, Mike, das ist alles Zeug, das habe ich verschenkt. Das ist dir zugefallen. Das hast du von mir bekommen. Ich habe es dir geschenkt. Ich habe es in dein Leben hineingegeben. Und alles, was du hast, hast du von mir. Komplett tutti, alles. Und ich dachte, hey, Moment mal. Wenn das eh alles von ihm kommt, warum muss ich mir dann eigentlich so einen Riesenkopf machen, dass es zurückkommt? Warum kann ich nicht hergehen und sagen, weißt du was, Gott, komm, lass gut sein. Der muss mir das gar nicht zurückbezahlen. Ich vertraue darauf, dass du mir etwas Neues gibst. Und wisst ihr was, dann geht Gott einen Schritt weiter und sagt, weißt du was, lieber Mike, in deinem Geldbeutel, da hat es Münzen drin, die tun dir gar nicht gut. Die sind gar nicht gut für dein Leben. Und es kann dir passieren, das ist jetzt wirklich verrückt, ja? Es kann dir passieren, es kommt jemand und klaut dir diese Münze und sie ist weg. Und es ist der größte Segen für dich. Du kannst dich freuen und jubeln, dass es weg ist, weil diese Münze war nicht gut für dich. Und bitte hör auf, der nachzuheulen. Bitte hör auf, noch fünfmal zu beten. Bitte gib sie mir zurück. Nein, ich gebe sie dir nicht zurück, weil ich mein's gut mit dir. Die Münze brauchst du nicht. Sie tut dir nicht gut. Ich gebe dir eine andere. Und die, wow, hey, die ist wirklich gut für dich. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ich habe diesen Bibelvers erst diese Woche begriffen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir können loslassen, weil wir vertrauen, dass Gott uns füllt. Wir können sogar hergehen, Menschen, die uns bestohlen, beraubt haben, wie auch immer schuldig an uns geworden sind, zu Gott sagen, weißt du was, Gott, du brauchst es von ihnen auch nicht mehr einfordern. Und dann passiert etwas, was völlig übernatürlich ist. Du setzt diesen Menschen in die maximale Freiheit. Du setzt diesen Menschen in die maximale Freiheit. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, hey, ihr werdet das Gleiche tun wie ich und noch mehr. Und ich habe immer gedacht, was meint Jesus? Und wisst ihr was? Jesus sagt, du bekommst die Gelegenheit, einen anderen Menschen in die Freiheit zu setzen. Ich bin in Weinberg gegangen und habe gebetet. Und ich habe gesagt, weißt du was, Gott, ich habe ein Riesenproblem mit meinen Emotionen. Ich habe Vergebung ja ausgesprochen, aber mir geht es nicht besser. Weil ich immer noch drauf gewartet habe und immer noch drauf gehofft habe, dass Gott wiederherstellt. Ich habe immer gesagt, weißt du Gott, das muss doch jetzt passieren. Wenn ich doch vergeben habe, dann muss doch irgendwas Übernatürliches passieren. Dieser Schafsäckel, der muss es doch einsehen und muss doch endlich kommen und muss das in Ordnung bringen. Meinen Ruf wiederherstellen. Und ich habe diese Woche völlig neu gebetet. Für mich neu. Ich habe gebetet und habe gesagt, weißt du was Gott, ich möchte nicht mehr dran festhalten. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Mein Ruf kommt von dir und meinen Ruf wirst du herstellen. Meinen Ruf wirst du machen, so wie du es für richtig hältst. Und weißt du was, Gott, und das hat mich viel gekostet. Ich habe gesagt, wenn mein Ruf der eines Clowns wird, ein Narr, ein Depp vor den Menschen, dann soll es geschehen. Dann mache ich mich zum Depp, weil du hast dich am Kreuz von Golgatha zum größeren Depp gemacht. Und in dem Moment ist in mir ein Knoten geplatzt. In dem Moment bin ich etwas losgeworden, was ich über Jahre mit mir rumgetragen habe. In dem Moment habe ich gespürt, wirklich gespürt, was für eine Macht Vergebung hat. Corrie ten Boom sagte mal, Glaube ist nicht blinde Annahme. Glaube ist Vertrauen mit Sicht. Dieses Thema Vergebung, das hat mich so viel beschäftigt und einfach mich so viel auch gekostet, dass ich mit meinem Seelsorger darüber gesprochen habe und gesagt habe, hey, was ist da los? Wieso vergebe ich und werde es nicht los? Und er hat gesagt, weißt du, Mike, manchmal ist es einfach das Problem, dass wir Christen zu pauschal vergeben. Wir sagen dann einfach, ja, ich vergebe dir und das ist so Freibrief und alles ist weg. Und er sagt, das ist vor Gott schon richtig, aber für dein Herz manchmal ein Riesenproblem. Manchmal ist es richtig, richtig klug. Du setzt dich hin und schreibst auf, was der andere dir getan hat. Du benennst die Münzen. Bitte schick's nicht ab, ja? Du benennst die Münzen und dann gehst du her und entscheidest ganz bewusst und sagst, diese Münze, weg damit. Weg, bewusst. Und dann wirst du erleben, dass Vergebung eine Kraft hat, die ungeahnt ist, die etwas freisetzt in deinem Leben, von dem du heute noch keine Vorstellung hast. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Vater im Himmel, ich möchte beten jetzt für uns als Gemeinde, dass dieser Punkt in unser Herz kommt. Ich bete, dass das nicht eine Predigt war für den Verstand, dass das keine Predigt ist, die wir mitgeschrieben haben und noch ein bisschen mehr wissen. Vater im Himmel, ich bete, dass du durch deinen Geist in unser Herz das hineinschreibst, dass wir diese Lektion Vergebung heute verstehen. Und ich bete, dass heute in dieser Gemeinde Ketten gesprengt werden. Ich bete, dass wir wirklich erleben, was Vergebung bedeutet. Vater, wenn du vergibst, dann wirfst du es wirklich ins äußerste Meer und sagst Angeln verboten. Herr, ich bete, dass wir diese Freiheit, die es nur bei dir gibt, erleben und spüren dürfen. In deinem Namen, Jesus. Ja, Vater, das ist einfach unverdiente Gnade. Wir haben nicht eine von diesen Münzen verdient. Wir haben es nicht verdient, dass wir irgendetwas im Leben haben. All das bekommen wir von dir geschenkt, Herr. Vater im Himmel, und ich bete, dass wir diese Gnade spüren, dass wir sie erleben, dass wir erfahren, was das bedeutet, wenn du gnädig zu uns bist. Herr, ich danke dir, dass wir ausgestattet wurden, mit Ohren deine Stimme zu hören. Ich danke dir, dass wir in der Lage sind, mitzubekommen, was du mit uns vorhast und was du dir mit uns gedacht hast. Vater im Himmel, und ich bete, dass wir all diese Dinge, die wir vermissen im Leben, dass wir sie von dir erfüllt bekommen. Herr, nicht, dass jeder Wunsch eins zu eins so in Erfüllung geht, wie wir ihn gerne hätten, sondern dass du diese Sehnsucht in uns stillst, die so viel größer ist und die immer mehr möchte. Vater, ich bete, dass du diese Sehnsucht unseres Herzens stillst. Ich bete, dass wir das annehmen dürfen und erkennen dürfen, dass du die Quelle des Lebens bist, die in uns sprudelt. Herr, und wir haben so viele Verluste im Leben. Besitz, Ehre, Anerkennung, Gesundheit. So viele Dinge, die wir abgeben und uns danach sehnen, dass es zurückkommt. Vater, und ich bete, dass wir uns dir anvertrauen, dass wir aus deiner Hand leben, dass wir das nehmen, was wir von dir bekommen und mehr ein Vertrauen bekommen, dass das genügt, was du uns gibst. Vater im Himmel, ich bete, dass es nicht leere Worte sind. Ich bete, dass du Ketten sprengst. Ich bete, dass du in unserem Herz etwas freisetzt. Ich bete, dass wir diese Gnade, die von dir kommt, spüren und erleben.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.